Und dann habe ich da schon direkt am Anfang auf die Webseite geschrieben, irgendwie, ja, was weiß ich, Rolling Stone Fotograf und so, alles erstungen und erlogen. Aber so drüber, dass man natürlich ganz klar sehen konnte, okay, da macht einer einen Jux. Dann hat sich aber über 3, 4, 5 Jahre alles dann so nachhaltig dann doch so entwickelt, dass diese Lügen vom Anfang dann alle keine Lügen mehr waren.
Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur neuen Folge vom The Analog Times Podcast. Heute mal wieder auf Deutsch, nachdem wir letzte Woche ja einen englischsprachigen, einen amerikanischen Gast hatten, geht's heute weiter mit einem, ich weiß gar nicht, ob Fotograf die richtige Bezeichnung ist für die Sachen, die er alle macht, aber das kann er mir jetzt bestimmt selbst sagen. Auf jeden Fall ist bei mir heute der gute Bob Sala. Hallo Bob, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Janis. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne doch. Vielleicht können wir direkt damit loslegen, was ich gerade schon angedeutet habe. Eigentlich wollte ich sagen, ich habe heute einen Fotografen hier, aber dich als Fotograf zu bezeichnen, wäre ja eigentlich schon fast zu kurz gegriffen. Wie ist das, wenn du Leuten erzählst, was du so alles machst? Wie stellst du dich vor? Als was stellst du dich den Menschen vor, wenn du sie zum ersten Mal triffst?
Im Grunde mittlerweile wirklich ganz stumpf als Fotograf, weil es alles andere führt zu längeren Erklärungen und da habe ich meistens auch dann irgendwie so eine gewisse Charme, die mitläuft, wenn ich dann, ja, ich mache noch das und irgendwie hört sich alles so wie nach so einem ausgedachten Leben an irgendwie. Deswegen, wenn mich zurzeit einer fragt, dann bin ich Fotograf, dann ist es meistens, ah ja, da hat hier ein Bild, sehr schön, und dann geht's weiter.
Heißt das also, diese ganzen literarischen Dinge, die du ja zusätzlich noch machst, finden die gerade einfach bei dir dann nicht so wahnsinnig viel statt oder der Fokus liegt irgendwie gerade anders oder liegt es halt wirklich daran, wie du gerade gesagt hast, wenn ich das alles erklären muss, dann dauert das Gespräch ewig lange, bevor es überhaupt richtig losgeht?
Ja, das ist immer die Frage, wie man sich auch bezeichnet, ne? Was ist das, was einen ausmacht? Und wenn jemand fragt, wer bist du oder was machst du? Nennt man dann seinen Beruf oder nennt man das, mit dem man die meiste Zeit irgendwie verbringt? Und bei mir ist das jetzt tatsächlich wirklich nur irgendwie Convenience, dass ich das andere so viel erklären müsste. Und es ja auch alles nicht mein Beruf ist, wenn man so möchte. Alles, was ich mit Büchern, Schreiben mache, da ich habe zwar viele Dinge veröffentlicht in meinem Leben, aber das sind alles so Liebhabereisachen. Also Magazine zahlen jetzt nicht unbedingt die Riesenhonorare, mit denen ich so durchs Jahr komme. Und deswegen ist das eher alles so eine Hobbysache auch, aber ich sehe mich schon als jemanden, der sich irgendwie mit Fotografie, aber auch mit Büchern auseinandersetzt und mit dem Lesen und dem Schreiben. Das ist ein wichtiger Teil meines Lebens irgendwie.
Für die Leute, die irgendwie sagen, okay, ich habe auf jeden Fall bestimmt schon mal Fotos von dir gesehen, weil die ja doch farblich und so einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert haben, aber irgendwie so gar nicht wissen, was du darüber hinaus schriftstellerisch noch machst, kannst du das einfach nur ganz kurz in 2, 3 Worten erklären, damit es den einen oder anderen ein bisschen leichter fällt, dich so ein bisschen einzuordnen?
Ja, schriftstellerisch so machst, ist ein bisschen hochgegriffen, allein dieses Wort Schriftsteller. Ich habe mittlerweile, glaube ich, Writer auch bei mir in der Bio stehen bei Instagram, aber das ist etwas, was ich angefangen habe mit so, weiß ich nicht, so spätpubertär, wenn man sich so sein erstes Notizbuch kauft und da Emo-Sachen reinschreibt. Damit fing es an, relativ typisch irgendwie. Es war auch eine Phase, in der ich irgendwie zum Lesen gefunden habe, relativ spät. Ich mochte nie wirklich Bücher. Das hat mich durch die Schulzeit begleitet. Ich habe, glaube ich, bis zur 10. Klasse nicht ein Buch durchgelesen gehabt, was wir aufbekommen haben im Deutschunterricht. Dann haben wir immer irgendwelche Zusammenfassungen runtergeladen, weil Lesen einfach irgendwie nicht meine Welt war. Und ja, dann kam es aber dann doch so, dass das die größte Liebe meines Lebens irgendwie wurde. Die Bücher, das Versuchen auch zu schreiben und das vielleicht auch Scheitern am eigenen Talent und am eigenen Können immer und immer wieder. Und es ist aber trotzdem so, dass es mich jetzt mittlerweile seit fast 25 Jahren begleitet und auch nicht loslässt und ich auch immer weiter schreibe und irgendwelche kleinen Gedichte veröffentliche auf meinem Blog. Und ja, öfter auch schon, also ich habe für Zeitungen gearbeitet, also alles, was so im Bereich Lokaljournalismus ist, aber auch irgendwie Magazine, einige, für die ich geschrieben habe. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Und dann kam aber irgendwann so um die 30 die Fotografie mit dazu. Mit der Fotografie sind viel schneller, viel mehr Dinge möglich geworden, gerade auch so durch Plattformen wie Instagram oder ja, Facebook damals sogar noch, keine Ahnung. Da hat sich viel schneller, viel mehr entwickelt und deswegen ist es jetzt so eine Zweiteilung, aber das Schreiben ist immer noch so ein, manchmal ein Laster, was ich mir gönne, und aber eine Notwendigkeit in meinem Leben.
Das Schreiben ist also quasi deine Marlboro Maxi-Pack, so ein bisschen.
Ja, vielleicht. Ganz, ganz oft, manchmal auch nicht, aber es ist schon etwas, wenn ich mich entscheiden müsste und jetzt in einer absoluten Wünsch-dir-was-Welt leben würde, hätte ich das große Talent und vor allen Dingen auch die Ausdauer, denn das ist das, woran es, glaube ich, bei den meisten Menschen mit Schreibversuchen scheitert, die Ausdauer, ein längeres Romanwerk zu vollenden und von meiner Schriftstellerei irgendwie zu leben. Und eigentlich gar nicht mehr in die Öffentlichkeit treten zu müssen. Irgendwo ein Häuschen am Waldrand mit ein paar Hunden und dann einfach nur noch einen schönen Schreibtisch und das Haus voller Bücher. Das wäre meine Utopie.
Es ist auf jeden Fall eine sehr romantische Utopie, kann ich sagen. Ja.
Romantisch bin ich, das kann ich sagen.
Ich finde das ganz spannend, weil es fühlt sich gerade, oder es hört sich gerade für mich so an, weil wir haben ja auch noch nicht gesprochen, das ist ja das erste Mal, dass wir beide uns unterhalten, und es fühlt sich gerade für mich so ein bisschen so an, als wäre dein Leben ziemlich genau das exakte Gegenteil von meinem Leben. Weil du hast irgendwie die Schriftstellerei als deine große Leidenschaft entdeckt und dann kam die Fotografie dazu als Broterwerb, und bei mir ist es genau andersrum. Ich habe mit der Fotografie angefangen, habe den Kram auch studiert. Aber mittlerweile, aber das ist für mich eigentlich nur Leidenschaftsthema, wie mit dem Podcast und dem Magazin und so. Und mein Broterwerb ist das Schreiben. Nicht lyrische Natur, sondern kommerziell als Werbetexter. Aber fand ich irgendwie gerade ganz, ganz witzig, dass es so ein bisschen, dass du so ein bisschen mein hübscherer Spiegel bist.
Der hübschere Spiegel, für mich klingt das eher umgekehrt. Also. Wobei Werbetexterei habe ich auch viel gemacht schon, und das ist dann schon etwas, wo mir jetzt nicht unbedingt das Herz aufgeht, muss ich sagen. Also da müsste es schon wirklich irgendwie literarisch sein in der Veröffentlichung oder in irgendeiner Form essayistisch, keine Ahnung. Mir gefallen relativ viele der neueren essayistischen Tendenzen, so von autofiktionalen Romanen, irgendwie von Deborah Levy, so in die Richtung, oder auch ganz viele andere. Und sowas, Didier Eribon, so Sachen mag ich irgendwie sehr, sehr gerne. Und bei mir ist es irgendwie so ein Großteil narzisstischer Tendenzen in meinem Körper, der, glaube ich, immer wieder irgendwie bei allem, was ich tue, dann auch auf mich und relativ nah an mich zurückfällt.
Aber es ist ja auch fein. Ich finde, das ist ja durchaus vielleicht sogar notwendig, um halt diesen Antrieb auch zu haben, wie du eben schon gesagt hast, dieses Durchhaltevermögen mitzubringen, um halt wirklich an sowas in der Ausdauer zu arbeiten, die es halt braucht, damit sowas irgendwann Realität und fertig und so weiter wird.
Total. Und da fehlt mir beim Schreiben auch die Resilienz, was die Selbstzweifel angeht, um ehrlich zu sein. Je länger ich an einem größeren Text schreibe, desto eher verbrenne ich ihn. Also das ist dann immer so eine Entwicklung. Ich schreibe etwas im Januar und schaue mir das im März wieder an und fange von vorne an. Und so ist es irgendwie über die letzten 20 Jahre gewesen. Deswegen kann man eigentlich schon statieren, dass im Grunde mir so dieses Grundrüstzeug fehlt. Vielleicht taugt es zu einem schönen irgendwie Spätwerk im Alter, wenn ich 50 werde oder so, dass ich so ein Buch mal veröffentliche. Aber das ist schon so ein bisschen auf jeden Fall gelingt in meinem Kopf, dass ich dieses Leben nur erfolgreich beenden kann, wenn ich irgendwann mal etwas von mir Geschriebenes in Buchform veröffentlicht habe. Das ist schon ein Anspruch, den ich irgendwie an mich habe. Egal wie. Nicht egal wie, also es gibt klare Parameter, selbst das zu veröffentlichen zum Beispiel, gehört nicht dazu. Es muss in einem Verlag sein, es muss jemand geben, der das auch gut findet und verlegen möchte. Das ist die Bedingung, die ich innerlich habe.
es muss quasi institutionell validiert sein als, als Literatur.
Ein bisschen, ja.
Ich meine, ich finde das ja ganz interessant. Du sagst ja, das ist so ein bisschen, du beschreibst es ja als, als Laster, dass irgendwie dich dann relativ schnell die Selbstzweifel packen und du Dinge wieder über Bord wirfst. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass solche selbsternannten Fehlerchen dazu führen, dass man die Form eines Werkes in einer Weise daran anpasst, dass da am Ende doch was ganz, ganz Schönes draus entsteht. Also dass halt irgendwie aus, aus geplantem Langtext dann irgendwie Kurztext und oder sehr, sehr Kurztext wird. Einfach ob der Unfähigkeit, irgendwie lange an einer Sache dran zu bleiben, ohne sich zu sehr zu hinterfragen. Also vielleicht ist es ja alles gar keine Schwäche, sondern irgendwie birgt ganz, ganz großes Potenzial, im Gegenteil, was was anderes zu schaffen als das, was man sich ursprünglich vorgenommen hat. Ich meine, das ist jetzt alles super theoretisch und so, aber gilt ja auch für die Fotografie und eigentlich alles, was man im Leben so angehen kann und möchte.
Ja, wahrscheinlich hat sich es auch so ein bisschen schon so entwickelt, weil die meisten Sachen, die ich schreibe seit Jahren, sind Gedichte. Das ist halt einfach die kürzeste Form, in der ich mich dann auch relativ wohlfühle, weil ich die meistens in einer Sitzung irgendwie schreibe und dann nochmal überarbeite, wenn ich sie abtippe. Ich schreibe das meistens irgendwie ins Notizbuch oder mit einer Schreibmaschine und dann tippe ich die Sachen ab in den Laptop, um sie dann auf meinen Blog zu packen oder in den Newsletter, den ich habe. Und es ist zu dieser Gedichtform, wahrscheinlich hat sich das schon herauskristallisiert. Das Problem ist nur, dass ich so Gedichte schreibe, die so leicht in dem Stil sind, wie man sie vielleicht so Ende der 70er hätte veröffentlichen können in irgendeinem kleinen Maro-Verlag oder irgendwie das Wunderhorn. Das ist so ein bisschen, ja, so Gebrauchsprosa, die man heutzutage gar nicht mehr so wirklich im Regal findet irgendwie. Es sei denn, man ist irgendwie, hat schon einen großen Namen und haut dann sowas raus, so Wolf von Dratschek-mäßig, weil ich mich nicht mit dem vergleichen möchte. Der ist nämlich ein sehr, sehr guter Dichter.
Hast du manchmal das Gefühl, dass irgendwie, also ist es bei dir so, dass diese zwei Leidenschaften, jetzt Fotografie auf der einen Seite und dann die Literatur auf der anderen Seite, dass die sich gegenseitig helfen und unterstützen und ernähren oder dass die sich auch manchmal vielleicht gegenseitig so ein bisschen im Weg stehen, weil das eine irgendwie gerade die Aufmerksamkeit des anderen so ein bisschen klaut, wenn du sie eigentlich woanders bräuchtest?
Ja klar, das ist natürlich, das ist, also ich bin letztes Jahr 40 geworden und man macht sich ja immer mehr Gedanken darüber, wie man seine Zeit möglichst gewinnbringend nutzt und was man irgendwie, worauf man zurückblicken möchte irgendwann mal in 20 Jahren, wie diese Zeit, die ich jetzt verbringe, verbracht worden ist von mir oder rumgebracht worden ist. Und wenn ich mich mehr ums Schreiben kümmere, dann bleibt die Fotografie liegen. Wenn ich meinen Podcast mache, bleibt alles andere liegen. Und dann ist es da wieder Newsletter. Dann ist es aber auch so, dass ich irgendwie so ein bisschen grafische Dinge auch oft mache für manche Leute. Und es ist so ein Springen zwischen so Jack of all trades, Master of none. Das ist wirklich relativ präzise, wie ich mich fühle. Was ich irgendwie in allen Bereichen irgendwie zu einem gewissen Level gekommen bin, aber mich auf keinen Bereich so fokussiert habe, dass ich da in Spitzen irgendwie ankommen könnte oder in den ganz großen Sphären, die ich da hätte erreichen können vielleicht. Aber es funktioniert auch nicht anders. Damit habe ich ein bisschen meinen Frieden gemacht, weil ich einfach so sprunghaft bin. Und diese Sprunghaftigkeit ist einfach auch das, was mir geholfen hat in vielen Situationen in meinem Leben, dass ich einfach sagen konnte, okay, ich mache das jetzt oder ich fange das jetzt neu an und ich probiere es einfach und ich mache das jetzt einfach. Und da hat mir das Fotografieren auf jeden Fall im Rückblick auch nochmal mit dem Schreiben geholfen, weil ich von meinem Geschriebenen in meinen 20ern eigentlich nichts wirklich veröffentlicht habe, eigentlich fast auch nie jemandem was davon gezeigt habe, was ich gemacht habe und die Sachen immer wieder einfach gelöscht habe, weil sie einfach meiner Meinung nach nicht so wirklich dem entsprochen haben, was mein eigener Geschmack ist. Und bei der Fotografie war es dann so, also ich bin so um die 30, so schön die typisch männliche, ich werde 30, Quarterlife-Crisis, habe in einem Büro gearbeitet und eigentlich das, was ich machen wollte, Kunst zu machen. Ich habe wirklich mein Studium danach ausgewählt, habe Literatur studiert und aber eigentlich auch, ich habe viele Scheine gemacht, aber mein Studium habe ich nicht beendet. Es ist so, dass ich einfach alle Zeit in das Lesen gesteckt habe. Ich war einfach professioneller Leser, hatte nebenher irgendwie 3 Jobs, um mir mein Leben zu finanzieren, weil ich auch kein BAföG wirklich bekommen habe. Und habe dafür die Zeitung geschrieben, habe bei einem Bildungsträger gearbeitet, habe da auch schon frei Texte geschrieben für Unternehmen. Und das waren so meine 20er. Und dann bin ich auch in so ein leichtes Büroleben gerutscht um die 30. Und alles war relativ bürgerlich und irgendwie diese romantische Vorstellung, die ich hatte von mir als Künstler. Und das ist vielleicht auch das, was der Hauptgrund bei mir auch am Anfang war, auch mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, ist, dass ich ja so eine romantische Vorstellung auch vom Künstlerdasein hatte und auch immer noch hab irgendwie und mir das manchmal auch rausnehme, mich dann so zu fühlen. Ja, ich hab so eine Vorstellung davon gehabt, habe das aber nie den Mut gehabt, wirklich da mehrere Schritte nach außen zu gehen mit den Dingen, auch wenn ich für Zeitungen geschrieben habe, aber das habe ich auch alles immer nicht so richtig ernst genommen, was ich da gemacht habe. Und als ich dann so 30, 31 war, ich habe, während ich bei den Zeitungen gearbeitet habe, natürlich auch mit Kameras hantiert und habe mir da ein bisschen was drauf geschafft an Kenntnissen, wie ich auch schnell irgendwie zu meinen Bildern komme, auf so Veranstaltungen, auf Kulturveranstaltungen. Und hab das aber auch nie als Kunstform gesehen, auch wenn die Redakteure irgendwie gesagt haben, dass meine Bilder irgendwie sehr gut sind und ich dann zum Schluss hin gar nicht mehr für meine Texte gebucht wurde, sondern ganz oft einfach nur, um mit den Leuten mitzugehen und die Fotos zu machen, was für mich damals ein großer Affront war. Ich war sehr beleidigt darüber, dass mein Schreiben weniger gewertschätzt haben als meine Fotos. Und dann habe ich irgendwie ein paar Ausstellungen gesehen, gab so ein paar Momente in Barcelona und in Berlin, Hamburg bei Ausstellungen, wo ich so dachte, okay, da verbindet jemand auch gerade irgendwie die Fotografie mit einer Art von Schriftstellerei. Alberto Garcia Alex ist ein spanischer Fotograf, den ich sehr mag, der seinen Bildern auch immer sehr poetische Titel gegeben hat und das war wie so eine Mischung aus Gedicht und Bild dann. Aber vor allen Dingen waren viele von diesen Bildern auch selber von relativ poetischer Natur und man hat Personal darin gehabt, aber konnte sich diese Geschichte genauso in seinem Kopf zusammenstellen, wie man das dann für sich selber auch brauchte. Und darüber bin ich dann ans Fotografieren wiedergekommen, habe dann alles da reingeworfen aus dieser Wut auf mich auch, dass ich 10 Jahre lang irgendwie nichts veröffentlicht habe. Und bin dann fast übermütig in die Fotografie reingestürzt, habe mir dieses Pseudonym Bob Sala zugelegt und ja, habe eigentlich nichts anderes gemacht. Ich hatte immer noch meinen Dayjob und habe dann in den meisten Wochen 5 oder 6 Tage abends mich mit Menschen zum Fotografieren getroffen. Bin unterwegs gewesen, bin nach Berlin gefahren, habe im Auto gepennt, weil ich es mir nicht anders leisten konnte und habe dann 3 Shootings am Tag gemacht und im Schwimmbad geduscht. Und dann wieder im Auto geschlafen und dann wieder 3 Shootings hintereinander gelegt und habe einfach hunderte von Shootings gemacht. Und dann hat man natürlich, wenn man sich mit einer Sache dann doch so viele Stunden beschäftigt, so eine gewisse Lernkurve nach oben und dann durch dieses Pseudonym und auch dieses Loslassen und dass ich so sauer auf mich war, dass ich vorher nichts veröffentlicht habe, habe ich dann einfach gesagt, okay, ich gebe das jetzt raus und das ist jetzt ich und das ist für mich wie ein Tagebuch mit den Fotos, mein Instagram-Account, mein Tumblr damals noch, mein Tumblr war eigentlich mein Lieblingsort und dann habe ich das wie ein Tagebuch benutzt, raus, das ist halt jetzt so, es geht nicht darum, ob das jetzt gute Bilder sind, schlechte Bilder sind, ob ich sie mag oder nicht, es ist einfach eine Dokumentation dieses Weges von mir und das ist dann irgendwann zurückgespiegelt auf das, was ich schreibe auch. Und dann habe ich angefangen, dann doch auch in meinen Newslettern irgendwie kurze Texte und kleine Kurzgeschichten und Gedichte auch einfach mal rauszuschicken. Auch wenn die an vielen Leuten dann vorbeigehen, aber es gibt dann trotzdem immer noch irgendwie von den 700, 800 Leuten, die meinen Newsletter abonniert haben, gibt es dann aber dann doch irgendwie so einen harten Kern von Leuten, die dann doch auch genau das mögen und die vielleicht sogar auch über den anderen Weg, über Spotify, über meinen Literaturpodcast zu meinen Sachen gekommen sind und mit meinen Fotos überhaupt nichts anfangen können. Und das ist so ein riesen Mix, der insgesamt auf jeden Fall eher förderlich war für mich. So, jetzt habe ich Riesengeschichte draus gemacht.
Es ist ganz interessant, weil als wir vorher ein bisschen gequatscht hatten und du so ein paar Fragen gestellt hast zu diesem Podcast, war so, ich glaube, dein wichtigster Punkt, ja, ich muss jetzt nicht schon wieder erzählen, wie ich zur Fotografie gekommen bin. Das habe ich 100.000 Mal erzählt. Ich gesagt, ja, keine, ich werde auch gar nicht nach fragen, weil es ist auch nicht das, was mich interessiert. Aber jetzt sind wir doch irgendwie, hat sich doch irgendwie so ergeben. Aber bedeutet das dann, dass für dich Fotografie, ich nenne es jetzt mal so eine erlernte Leidenschaft ist, weil es irgendwie gerade musste, weil diese Wut, wie du sagst, irgendwo hin musste und damit irgendwas passieren musste? Als dass es wirklich so war, dass du gesagt hast, ey, Fotografie ist das, was ich unbedingt machen will, sondern es hat sich irgendwie, kam irgendwie andersrum zustande.
Ja, vielleicht. Man kann es so sehen, auf jeden Fall. Also Wut und in einer gewissen Form auch irgendwie Rache. Also es waren schon auch negative Dinge, die da mit reingespielt haben. Dann kommt hinzu, dass ich relativ ein relativ zurückgezogener Mensch normalerweise bin und gar nicht so viel Öffentlichkeit habe und auch gar nicht so viele Menschen eng in meinem Leben. Ich war immer schon sehr gerne sehr allein mit ein paar sporadischen Ausflügen, aber im Grunde mag ich es, allein zu sein auch. Und aber ganz oft wäre ich auch gerne Teil einer anderen Situation für mich. So. Und da war dann die Fotografie auch die Möglichkeit zu sagen, okay, diese Kamera ist jetzt auch eine Eintrittskarte in eine Welt, die mir sonst irgendwie verborgen bliebe. Und die Art, wie ich fotografieren wollte und die Menschen, die ich fotografieren wollte, ist dann schon eher so inspiriert auch von den Sachen, die ich früher gerne gelesen habe. Irgendwie so 50er, 60er Jahre Counterculture, Literature und das alles, was so ein bisschen cool, dann auch in Teilen Richtung Hippie, aber Hippie ist mir eigentlich zuwider die Richtung so komplett. Mhm. Also so Hunter S. Thompson, am Anfang auch Deckerrock, so ein bisschen, also das Typische, was man dann als erstes irgendwie in die Hände bekommt. Aber dann hat sich das auch noch weiter irgendwie verdichtet zu ganz anderen Autoren und Lebenswelten, die ich mir dann angeeignet habe. Und ich wollte diese Menschen irgendwie in meinem Leben haben und da auch Teil sein von solchen Gruppen und auch Teil sein von menschlichen Beziehungen, die in solche Richtungen gehen. Also ich meine jetzt keine Zweierbeziehung, sondern so wie geht man in einer Gruppe miteinander um und wie offen ist man dem anderen gegenüber? Und das war dann ein großer Faktor am Anfang. Ich habe mich auch einfach in Menschen geworfen. Ganz, ganz krass. Das muss man auch schon so sagen. Ich habe sehr viel Kontakt mit so vielen Leuten gehabt, dann durch die Fotografie, mit so vielen Musikern, Musikerinnen, so viele andere Fotografen und Fotografinnen, natürlich auch dann die Leute, die ich fotografiert habe. Und dann war das wie so jedes Foto erneut wieder wie so eine Flaschenpost, die ich rausgeworfen habe, die irgendwo angekommen ist, weil irgendwer sich dann genau mit diesem End-60er-Jahres-Stil und den Dingen, die ich dort reingeworfen habe, in die Fotos dann auch wieder identifizieren konnte und dann mir dann wieder geschrieben hat. Und die Leute fragen dann immer, wo hast du deine Locations her und so. Ja, das bedingt sich in Teilen. Viele suche ich mir halt, aber die meisten Locations, die ich dann halt hatte, die richtig cool waren, da ist jemand einfach auf mich zugekommen, weil die Leute wissen, dass ich sowas gerne fotografiere und sie gerne so dargestellt werden möchten und dann gesagt haben, okay, da ist jetzt die Wohnung von meiner Oma, in der noch alles so wie ist wie 1974 oder der Keller bei meinem Vater und komm noch mal vorbei oder ich mag genau dieselben Sachen wie du, deswegen sieht meine Wohnung so aus und wenn mich einer fotografiert, dann bitte du, weil ich das so mag, wie das dargestellt ist. So, und so kam das dann irgendwie zusammen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, aber ich hoffe, ich habe sie beantwortet.
Hast du direkt am Anfang. Ich finde es irgendwie ganz interessant, weil so ähnlich wie sich Fotografie und Literatur dann in der Form sind, welche Art von Geschichten man gerne erzählt und wozu man sich so hingezogen fühlt, so unterschiedlich ist es ja dann doch am Ende in der Ausführung, weil dann, wenn doch das Gedichteschreiben ja vermutlich eher eine sehr solitäre Aktivität ist, wohingegen das Fotografieren, selbst wenn sich das, was man da macht, im gleichen Kosmos abspielt, halt immer irgendwie der Kontakt mit anderen Menschen dass es das braucht und voraussetzt, damit das funktioniert. Und diese beiden Kunstformen sich in dem komplett ergänzen, widersprechen, wie auch immer man es sagen möchte.
Ja, das stimmt. Das war, ich habe angefangen mit Streetfotografie 2011, 12 oder so. Der ersten Fuji X100 oder so. Und das ist für mich auch immer noch etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Da habe ich auch eine Form von Einsamkeit irgendwie, durch eine Stadt zu laufen und Momente zu suchen und auch Menschen aufzunehmen, aber gar nicht so sehr in den Kontakt zu ihnen zu treten, sondern das auch wie so eine Geschichte zu machen, die ich dann erzähle und die Leute in eine Geschichte einbaue, von der sie gar nichts wissen. Aber im Grunde ja war das wirklich auch ein großer Lernprozess für mich. Menschen. Ich treffe jemanden, den kenne ich nicht, den kenne ich über Instagram. Die Person hat ein Bild von mir. Dieser Bob Sala, den ich da kreiert habe, ist natürlich auch eine Figur.
Klar.
Und dann sitze ich da auf einmal in so einer Wohnung und man muss es hinbekommen, innerhalb von 3-4 Stunden irgendwie eine Verbindung zu jemandem aufzubauen und auch irgendwie natürlich auch so ein Vertrauen, was man auch gegenseitig braucht, so dass man sich gegenseitig auch wertschätzt irgendwie und das, was der andere macht und das, was der andere jetzt gibt in dieser Situation. Und das war wirklich etwas, was ich nicht missen möchte in meinem Leben. Diese Hunderten von Menschen, die ich vor meiner Kamera hatte, die haben sehr, sehr groß zu meinem Leben beigetragen.
Brauchst du diese Menschen oder menschlichen Kontakte, die Erfahrung daraus oder was auch immer, auch zum Schreiben? Oder sagst du, ja, nee, das ist eine Sache, das grenzt sich komplett davon ab und das speist sich dann aus ganz, ganz, ganz anderen Dingen und nicht zwingend aus so Begegnungen, wie es halt bei der Fotografie vorkommt?
Ja. Vielleicht triffst du damit den Grund, warum das mit dem Schreiben bei mir so schwierig ist. Weil das Schreiben bei mir so solitär ist und ich die Dinge aus so einer sehr krassen Ich-Perspektive irgendwie betrachte und es so nach außen, von außen betrachtet bleibt mit dem, was ich schreibe. Und bei der Fotografie muss ich mich zwangsläufig mit Menschen zusammentun und es ist immer eine Zusammenarbeit, in der etwas entsteht, was zur Hälfte durch meine Energie und zur Hälfte durch die Energie jemals anderes zustande gekommen ist. Und das fehlt vielleicht beim Schreiben bei mir. Vielleicht kann man das sogar so runterbrechen.
Ist das denn eine Herangehensweise, die du je für dich in Betracht gezogen hast, dich jetzt halt zum Beispiel mit einer Person zu treffen, nicht um sie zu fotografieren, sondern um dich von dieser Person irgendwie inspirieren zu lassen zum Schreiben und irgendwie aus dieser Begegnung irgendwie da Dinge zu ziehen, um sie dann zu Papier zu bringen?
Also nicht bewusst, beim Schreiben ist es dann eher so ein Mitschreiben.
Okay.
Also das ist, dass ich dann einfach Leute treffe, wo ich das denke und ich dann ein oder zwei Dinge aus ihrem Wesen oder von dem, was sie gesagt haben, rausziehe und das in einer Zeile unterbringe irgendwie. Das schon. Aber es ist kein bewusstes, ich treffe mich jetzt mit dieser Person und literarisiere das.
Ja. Wenn du sagst irgendwie, ja, Schreiben für dich ist so eine sehr solitäre Geschichte, ist das, wenn du das sagst, einfach ganz neutral und objektiv gemeint, ich mach's alleine, oder ist damit auch schon so eine Konnotation von, ich weiß, das ist ein schwerer Begriff, aber so eine Konnotation von Einsamkeit irgendwie mit verbunden, auch in der Art und Weise? Ich meine, es ist ja nicht erst seit gestern, dass Menschen irgendwie sagen, Kunst, gute Kunst entsteht aus Leid und was auch immer. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das unbedingt wahr sein muss oder nicht, aber das ist ja doch so ein bekanntes Klischee, dem man sich ja gerne hingibt. Und jetzt habe ich den Faden verloren meiner Frage.
Ich habe sie, aber trotzdem ist sie, glaube ich, angekommen.
Gut,
also
gut.
Ich glaube, und das ist etwas, was mir auch erst in den letzten Jahren bewusst geworden ist, das Wort Klischee ist etwas, was man gebrauchen kann und muss. Und zur Einordnung ist es wahrscheinlich sehr notwendig. Und gerade in irgendeinem kulturellen Umfeld, in dem man über Kunst sich unterhält, über Filme, über Literatur, dann muss man auch über solche Dinge sprechen und es wirkt manchmal vielleicht auch einfach wie Unachtsamkeit, Sloppiness, wenn man Klischees benutzt, bedient, wie auch immer. Aber ich, wenn ich ehrlich mit mir bin, muss ich wahrscheinlich gestehen, dass Klischees für mich notwendig sind und dass ich viele Dinge meines Innenlebens nach Klischees gemauert habe irgendwie. Und dass auch Dinge, die ich darstelle und porträtiere und über die ich schreibe, klischeehafte Dinge sind, die mich in irgendeiner Form ansprechen, die wiederkehrend sind aus Literatur, aus Film oder ähnlichem. Und wenn du über Einsamkeit sprichst und dieses Klischee des einsamen Künstlers und dem Elfenbeinturm, dann ist das auch eine Notwendigkeit für mich irgendwie des Daseins. Dieses, dass ich im Grunde mit mir alleine abgeschlossen von der Welt an Dingen arbeite, die mir irgendwie eine künstlerische Genugtuung geben und sie dann irgendwie auch zu veröffentlichen. Das ist etwas, was ich schon inne hatte, als ich irgendwie 6, 7 war und meine ersten Schülerzeitungen gemacht war. Ich war immer irgendwie darauf aus oder Radiosendungen aufgenommen habe auf Kassetten und dann die Kassetten überspielt habe und die in der Schule verteilt habe und so. Also ich wollte immer alleine sein und dann wollte ich aber trotzdem gleichzeitig eine Öffentlichkeit, die ich brauche. Es ist eine ganz starke Eitelkeit, die mitschwingt. Und von daher könnte man, wenn man sich das genau betrachtet, was ich gemacht habe bisher und wie ich lebe, mich in Klischees ertränken. Aber das ist so. Und daran möchte ich auch eigentlich gar nicht so viel ändern.
Ich meine, Klischees sind ja auch aus einem gewissen Grund Klischees geworden. Mhm. Dementsprechend, wenn ich dieses Wort benutze, soll das auch gar nicht in einem diffamierenden Kontext geschehen. Aber das finde ich spannend. Also ist es, wenn du sagst, ja, dass du auch diese Einsamkeit so ein bisschen brauchst, zumindest der Künstler in dir diese Einsamkeit dann in gewissen Teilen auch braucht, um nach dem Maße kreieren zu können, wie er das gerne tun möchte. Ist das eine Sache, die du, wenn es jetzt um dein Privatleben abseits von Kunst und Co. geht, grenzt sich das dann ab und dann, wenn du den Stift niederlegst und gerade nicht in diesem Modus bist, spielt es dann keine Rolle mehr für dich oder ist das bei dir so untrennbar miteinander verbunden oder verwachsen, dass das Künstler-Ich und das, ich nenne es jetzt mal Privat-Ich, falls man das überhaupt aufsplitten kann, dass das auch grundsätzlich irgendwie so ein bisschen zu deinem allgemeinen Leben einfach dazugehört?
Schon. Also heutzutage mehr noch als vor 10 Jahren, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich gewisse Dinge brauche, um irgendwie eine zumindest leichte innere Ruhe hinzubekommen. Und die drehen sich um Lesen und manchmal etwas Kreatives tun und es auch zu veröffentlichen. So, das ist einfach ein Kreislauf, der notwendig ist für mich zum Leben. Das weiß ich. Und eine klare Abgrenzung gibt es da eigentlich auch nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Ich lebe mit einer Partnerin auch zusammen, die genauso verrückt ist, was das Lesen angeht und das Schreiben wollen und aber auch andere Formen von Kultur, sei es Filme oder wie auch immer. Und deswegen spielen all diese Dinge eine sehr große Rolle in meinem Alltag einfach auch.
Ist dann für dich Bob Sala als Kunstfigur denn tatsächlich überhaupt noch Kunstfigur? Weil ich glaube, also es fühlt sich gerade zumindest so ein bisschen so an, als würden all die Dinge, die du jetzt zum Beispiel unter diesem Pseudonym zeigst und veröffentlichst, aber doch sehr mit dem resonieren, was dich als Menschen ja auch ausmacht. Also deswegen kam mir gerade dieser Gedanke, ob diese Kunstfigur überhaupt noch eine Kunstfigur ist oder ob das nicht viel mehr von dem Wahren dir enthält, als es das vielleicht mal gedacht oder geplant gewesen ist. Auch wenn das jetzt super hochtrabend klingt.
Ja, ja. Aber die Frage habe ich mir sehr oft gestellt. Und man wird ja, wenn man auch gerade so ein Pseudonym hat und das eine gewisse irgendwie komische Internetöffentlichkeit, mit der man ja auch nicht so richtig umgehen kann, erreicht. Und gerade so damals, so 2014 bis 17 ungefähr, war das schon auch mit anderen Instagram-Algorithmen so, dass ich einfach auch ganz viel mehr Leuten, obwohl ich viel weniger Follower hatte, wurde ich da irgendwie 2 Millionen Leuten ausgespielt und dadurch sind Kontakte entstanden und Reisen und Aufträge in, was weiß ich, Kanada, Lappland, Australien, Los Angeles, also es sind ja auch sehr, sehr viele wilde Dinge passiert, die man dann auch aus so einer, ja, aus so Klischee-Filmen auch kennt dann. Das ist wie so ein Film in Teilen gewesen. Und ich habe damals diese Figur kreiert und da mehrere literarische Figuren zusammengepackt. Also da ist ganz viel von Hunter S. Thompson drin, da ist ein bisschen Bukowski drin, da ist ein bisschen Joan Didion drin in Bob Sala, da ist ein bisschen Patti Smith drin, da ist ein bisschen Horace Lover Fett, Philip K. Dick mit seinen Psychosen und alles hatte so ein wildes Aufeinander, sodass es möglichst irgendwie fern von mir war. Aber es sind natürlich alles Dinge, die sich über 10 Jahre, in denen ich geschrieben habe, als meine sehr engen irgendwie Attribute und Dinge, die ich mag, mitgezogen haben. Dadurch war auch schon diese Figur, die ich kreiert habe, natürlich ein sehr persönlicher Mensch für mich irgendwie. Und dann habe ich da schon direkt am Anfang auf die Webseite geschrieben, irgendwie, ja, was weiß ich, Rolling Stone Fotograf und so, alles erstungen und erlogen und aber so drüber, dass man natürlich ganz klar sehen konnte, okay, da macht einer einen Jux gerade. Und dann hat sich aber über 3, 4, 5 Jahre alles dann so nachhaltig dann doch so entwickelt, dass diese Lügen vom Anfang dann alle keine Lügen mehr waren, die ich am Anfang dann stehen hatte. Und alle diese Dinge passiert ist und dann irgendwie wie so eine selbstvollziehende Prophezeiung dann doch irgendwie wahr geworden sind. Und dann hat man so eine Öffentlichkeit und dann hat man irgendwie auch Erwartungen, die an einen gestellt werden. Und wie das so ist, auch bei Instagram und wenn man dann auf einmal so viele Menschen hat, die darauf manchmal warten, was man tut und auch Dinge bewerten. Und gerade wenn es so krass ist, wie bei mir, wo Leute dann immer sagen, man erkennt ja deine Fotos immer und es ist immer, dass du so deinem Stil treu bleibst und sowas. Und für mich ist es natürlich auch, dass ich so ein bisschen nicht aus meiner Haut kann. Ich mache das gar nicht so bewusst, um ehrlich zu sein. Ich versuche ganz oft, Dinge ganz anders zu machen. Und trotzdem sagen die Leute, dass man das irgendwie immer erkennt, dass ich das bin, weil es wahrscheinlich irgendwie an meiner Art, Licht zu sehen, einfach liegt oder so. Auch wenn ich ganz andere Lichter benutze, ganz andere Bearbeitungen benutze, denken die Leute, es ist irgendwie wieder ähnlich und gleich. Und man kommt in so einen Trott rein und dann spricht man in der dritten Person über sich. Und man spricht über diese Figur und ich spreche auf einmal mit anderen Menschen über Bob Sala und dann sagen die Dinge zu mir und das geht nicht von mir aus, sondern so Leute kommen auf mich zu, ja, aber Bob Sala hat ja das gemacht und du bist wie in so Filmen habe ich so Gespräche geführt irgendwie über mein zweigeteiltes Ich und was davon ich bin und in den letzten Jahren jetzt, also ich kann nicht irgendwie diese Figur wirklich begraben, weil ich einfach davon lebe auch im Moment und das ist ja auch wie ein Brandname ein bisschen ist, wenn man möchte. Aber ich habe versucht, viel mehr von meiner Persönlichkeit öffentlich zu machen auch und auch mich mehr zu zeigen, nicht mehr so abstrakt zu bleiben und viel mehr von den anderen Dingen, die mich auch interessieren, mit reinzunehmen in diese Erzählung dort. Und das ist gerade mein Weg, zu versuchen, irgendwie das Ganze abzumildern und diese Figuren, die einfach dieselbe Person sind. Und da kann man dann irgendwie, so wie du eben gesagt hast, es klingt jetzt ein bisschen abstrus oder sowas, aber wenn man erstmal in so eine Spirale kommt, dass man über sich in der dritten Person spricht, dann wird es echt fies. Und dass manchmal ist Bob Sala auch eine ausgewachsene Psychose von mir, wenn man so möchte. Und dann bin ich wieder zurück bei Horse Lover Fett und da will man dann auch nicht irgendwie hin. gerade sind Dinge, an denen längere Dinge, an denen ich geschrieben habe, sind doch so autofiktional auch und springen dann zwischen der Ich- und der Er-Erzählung, so wie das auch bei Wallace von Philip K. Dick, wo diese Figur Horst Loverfett vorkommt, ist, weil ich selber in meinem Kopf die ganze Zeit springe. Irgendwie. Und das ist auch irgendwie durch Eitelkeiten auch dann sehr einfach, wenn dann jemand kommt, weiß ich nicht, letztes Jahr war ich auf Mallorca und dann war ich in Palma in einer Pizzeria und dann kommt so ein Typ auf mich zu und der kommt aus Argentinien und der ist irgendwie reisender Fotograf und der kommt auf mich zu und sagt, dass er damals wegen Bob Sala angefangen hat zu fotografieren. Und dann hat er über Bob Sala gesprochen und wie, also es war, als würde ich irgendwie eine Doku gucken über jemand, der ich gar nicht bin, weil er natürlich auch ein bisschen enttäuscht war, dass ich in den letzten Jahren so wenig gemacht habe und keine Ahnung und sich meine alten Bilder zurückwünscht, auch so Gespräche, die man von vielen Bands kennt, ja, mach mal, was du früher gemacht hast. Und dann sind das solche Momente, die einem natürlich sehr schmeicheln und Eitelkeiten hervorrufen und man denkt sich, boah, krass, ist das cool irgendwie gerade und ich freue mich darüber. Und es gibt mir irgendwie Bestätigung, gerade wenn es bei mir gerade nicht so geil läuft, da war ich mitten in meinen Depressionen irgendwie in den letzten Jahren und fand das irgendwie cool. Und dann ist es aber wirklich wie in so einem Klischee-Film und ja, und die alten Zeiten und dann ist es diese Bob Sala-Figur wie so eine Legende in meinem Hinterkopf, der ich hinterherrennen muss auf einmal. Und ja, du merkst schon, ich könnte gerade 10 Minuten drüber, weil ich diese Gedanken sehr häufig habe und da kann man richtig in so einen Strudel reinkommen und versinken.
Fühlst du dich dann anders angesprochen, wenn dich jemand mit, wie wir beide es gerade tun, mit Bob Sala anspricht oder wenn es mit deinem bürgerlichen Namen geschieht? Also reagierst du da irgendwie anders drauf? Löst das bei dir etwas anderes aus?
Nö, gar nicht.
Gar nicht, okay. Mhm. Spannend. Ich finde das gut. Ich wollte eigentlich mit dir ganz viel über Fotografie sprechen und jetzt sind wir plötzlich im verzwickten Konstrukt alter Egos gelandet. Ja, das ist eine Wendung, die ich nicht habe kommen sehen, aber das sind immer die spannendsten Sachen, weil ein bisschen Überraschung auch für mich ist natürlich auch immer gut. Ich versuche jetzt trotzdem noch so ein paar Themen irgendwie durchzugehen, das klingt so nach Abarbeiten, aber ein, zwei Sachen anzusprechen, die mich halt interessieren, weil das gefühlt bei jedem Fotografen so ein bisschen anders ist. Und das ist irgendwie dieses ganze Thema Inspiration. Und hast du ja gesagt, dass bei dir natürlich super viel allgemein Inspiration natürlich aus der Literatur kommt, aus dem Lesen, weil das Leidenschaft Nummer eins ist. Aber wenn wir jetzt sprechen über Inspiration aus Fotografie oder meinetwegen auch Film oder selbst Literatur, kommen da die meiste Inspiration oder das, was dich am meisten interessiert, aus Werken, aus Arbeiten, die dem ähneln, was du machst, oder gehörst du eher zu den Menschen, die neue Ideen in neuen Dingen suchen und du sagst, keine Ahnung, ich gucke mir dann sehr gerne, was weiß ich, Kriegsreportage-Fotos an, was gar nicht das ist, was ich mache, aber gerade weil es so unterschiedlich ist, löst es wieder Dinge in mir aus und neue Gedanken und Sachen.
Ja. Ich tendiere schon eher dazu, mir Dinge anzusehen und auch anzuhören, irgendwelche Deutschlandfunk-Sachen oder in Zeitungen zu lesen, die schon im Groben in meine Richtung gehen. Irgendwie, wenn ich eine Zeitung habe, dann ist der Feuilleton-Bereich der, den ich am genauesten lese. Und ich blätter durch die anderen Sachen durch und lese, was mich so interessiert. Und den Feuilleton schnappe ich mir dann ganz. Weil ich schon jemand bin, der sich einfach sehr viel mit Filmen, Literatur, Theater, Malerei auch, Musik vor allen Dingen ja auch. Also alles, was irgendwie mit kulturellem Ausdruck zu tun hat, ist meine Welt. Und da bewege ich mich drin. Es ist nicht so, dass ich ganz krass rausgehe. Ich lese keine Wirtschaftsbücher, ich lese keine Self-Help-Bücher oder sowas. Es ist alles literarisch, was ich hier stehen habe. Da gibt es eigentlich keine Ausnahmen. Es sind entweder Gedichte, Essays oder Romane, die hier stehen in der Wohnung. Da bin ich irgendwie so schon eingefahren auf eine Reihe. Wahrscheinlich würde es mir gut tun, mal auszubrechen, aber ich habe einfach in diesem Bereich genug aus allen Ecken, was mir wirklich dann irgendwie weiterhilft. Was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass mir Kunst, die mich selber inspiriert, wieder die Kamera in die Hand zu nehmen oder den Stift in die Hand zu nehmen, was zu filmen, einen Podcast aufzunehmen, meistens damit zu tun hat, wenn es ein sehr, sehr persönlicher Ausdruck einer Person ist. Also egal, ob das Filmemacher sind, Fotografen, wenn ich über ein Instagram-Profil stolpere und merke, da erzählt jemand irgendwie von sich. Egal, ob er vorkommt, ob ich ihn sehe oder sie sehe, völlig egal. Aber ich merke, da erzählt jemand gerade etwas und es ist irgendwie nah und es ist eine sehr persönliche Sicht auf etwas. Dann inspiriert mich das. So bei Regisseuren, ich liebe Jonas Mekas zum Beispiel oder Agnes Varda, Jim Jarmusch, Wim Wenders. Das sind alles so Leute, die alles, was sie machen, selbst wenn die Themen, Orte unterschiedlich sind, höre ich doch ihre Stimme durch. Und das ist schon etwas, was man dann vielleicht zurückziehen kann, auch auf mein Zeug. Aber das ist auch etwas, was ich bei meinen Workshops dann halt irgendwie versuche, mit den Leuten rauszuarbeiten. Die meisten, die am Anfang noch so viel springen und so denken, ja, ich finde irgendwie nicht das, was ich aussagen möchte oder was ich erzählen möchte oder ich finde meinen Stil nicht, das ist der häufigste Satz. Und ich glaube, wenn man sich irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre mit etwas beschäftigt, und mit beschäftigen meine ich nicht irgendwie ein Shooting im Monat zu machen, sondern wenn man zweimal die Woche irgendwie Fotos machen geht, dreimal die Woche, viermal die Woche, dann wird sich in zwei Jahren herausstellen, was dein Stil ist, was deine Geschichte ist, was dein Erzählton ist. Diese Dinge kristallisieren sich heraus, weil man immer wieder neu bewertet, was man gemacht hat, weil man immer wieder neu zu dem tendiert, was einen am meisten anzieht. Und wenn ich mir das Werk von jemandem angucke aus zwei Jahren, dann kann man sagen, was sein Stil ist oder was ihr Stil ist. Und das ist etwas, was ich einfach so sehe. Und ich versuche das dann irgendwie auch so bewusst zu unterbrechen so und zu sagen, okay, ich gucke nicht Filme, die ich immer gucken möchte. Ich habe zum Beispiel, dass ich sehr oft Mubi abonniere, diese Filmseite, wo nur ein Film pro Tag neu dazukommt. Und das sind alles so Arthouse-Sachen, die teilweise abstrus sind ohne Ende, wo man sich auch denkt, was habe ich mir jetzt anderthalb Stunden angeguckt? Aber gerade so visuell versuche ich mich da schon auch bewusst inspirieren zu lassen von allen möglichen Einflüssen irgendwie. Filme im Moment. Bei mir ist es gerade so, dass ich hier kein Internet zu Hause habe und deswegen nichts streamen kann. Aber ich wohne hier in Weimar und habe einen Bibliotheksausweis und die haben in der Bauhausbibliothek hier zwei Wände voll mit Arthouse-Filmen. Und ich leihe mir einfach jeden Tag zwei, drei Filme aus und gucke jeden Abend zwei, drei Filme bis in die Nacht und mache so ein Oldschool-Workshop mit mir selber, Filmgeschichte. Und das ist gerade sehr, sehr aufschlussreich und erhellend, um ehrlich zu sein. Man sieht auch so ein bisschen, wo viele andere Dinge aus der heutigen Zeit herkommen. Aber ja, da habe ich mich wieder so gefragt, warum bin ich heute so ein Laberlaun? Bei mir ist es gerade wieder so, dass ich sehr lange nicht wirklich mit Leuten zu tun hatte und sehr viel allein bin. Und wenn ich dann auf einmal in ein Gespräch verwickelt werde, wo mir noch Fragen gestellt werden, komme ich auf einmal ins Fadeln. Ich muss mich dann einfach unterbrechen und einen kurzen Peitschen durchs Mikrofon schlagen.
Ich will dich gar nicht unterbrechen, weil schließlich geht es ja genau darum, dass du erzählst und zwar so viel wie möglich erzählst. Die Menschen kennen meine Stimme und ich wiederhole immer die gleichen Dinge. Die finden die voll langweilig. Es geht ja darum, dass du so viel erzählst. Also bitte, ich will da deine Monologe, denen ich da ganz gebannt lausche, auch gar kein bisschen unterbrechen. Also überhaupt gar nicht.
Na gut. Ja, ich habe die Frage schon wieder vergessen, aber ich hab sie beantwortet.
Ich finde das schön. Nein, du beantwortest meine Fragen eigentlich immer so in den ersten zwei Sätzen.
Okay, vielleicht höre ich mal dann auf. Vielleicht stoppe ich dann mal einfach nach zwei Sätzen.
Nee, bitte auf gar keinen Fall nach zwei Sätzen stoppen, weil so die spannenden Sachen sind ja meistens dann die darüber hinaus dann passieren, wenn man gerade irgendwie anfängt, über seine eigenen Antworten nachzudenken und sich das dann, die Derivate dessen sind ja das, was dann wirklich wirklich spannend und interessant wird und so. Also bitte auf gar keinen Fall. Das mit diesem Inspirationsding ist fast ja sogar das, also Inspiration suchen und seinen Stil finden, wie du gesagt hast, sind ja so die großen Fragen, die eigentlich jeden Menschen irgendwie beschäftigen, der kreativ ist oder der kreiert und Dinge tut und macht. Und gleichzeitig aber auch das Allerschwierigste, denn einerseits ist es schon, wie du sagst, wenn man sich wirklich viel mit einer Sache beschäftigt und mit den Resultaten und mit sich selbst, dann kristallisiert sich früher oder später was raus. Ich glaube, was dabei halt dann noch wahnsinnig schwer ist, und das ist auch ein Thema, was halt immer wieder kommt, ist zu versuchen, was super schwierig ist, aber so zu versuchen, diesen eigenen Blick auf was mache ich gerne, nicht zu sehr vergiften lassen von dem, was man gerade denkt, was gut ankommt. Also das ist auch eine Sache, von der ich mich auch gar nicht freisprechen kann. Dass man manchmal so in so Prozedere verfällt, wo man irgendwie glaubt, diese Art von Bild funktioniert gut. Habe ich gemerkt bei mir, habe ich gesehen, bei anderen reproduziere ich jetzt. Mhm. Und zwar nicht unbedingt, weil das die innenliegende Motivation ist, die mich dazu bringt, sondern weil es so das Gelernte ist, das funktioniert. Und das, und ich glaube, das ist so vielleicht das Allerschwierigste, dazu versuchen, das irgendwie sich vor diesem Einfluss abzuschirmen. Nicht gänzlich, aber dass halt die inhärente Motivation halt oder die inhärente Stimme immer noch dem von außen aufgedrückten dann überwiegt. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht dir das gelingt. Ich fühle mich da relativ häufig im Kampf mit.
Ja. Maybe. Ich folge relativ wenig Fotografen und Fotografinnen. Ein paar sind da so dabei, wo ich ab und zu dann mal, ich gehe sehr selten auf den Feed bei Instagram, um ehrlich zu sein. Ab und zu, wenn ich auf dem Klo sitze, gucke ich mal ein paar Stories, aber meistens ist es eher dann relativ unbeteiligt, was mir manche auch, glaube ich, ein bisschen übel nehmen. Aber da ich habe sowieso eine Bildschirmzeit, die abartig ist irgendwie, und da muss ich auch ein bisschen gucken. Für mich ist es, ja, das ist wahrscheinlich relativ egoistisch, aber ich bin dann da meistens eher ein bisschen mit mir selbst beschäftigt, weil ich auf meinem Account ein Publikum habe, was irgendwie natürlich auch erwartet, dass etwas in meinem Stil kommt, vielleicht. Wenn ich davon spreche, ob ich irgendwie einen Post haben will, der irgendwie erfolgreich auf meinem Account funktionieren kann, dann weiß ich, was ich da drehen muss, damit das einigermaßen funktioniert irgendwie. Und solche Gedanken, dass ich irgendwie mich nicht wiederholen möchte und mich nicht selber plagiieren möchte. Das ist etwas, was vorkommt, was ich aber anscheinend, glaube ich, nicht so gut schaffe. das sind schon so Gedanken, die ich habe, aber ansonsten ist bei mir auch, ich habe irgendwann mal 2016, da habe ich irgendwie 2.000-3.000 Leuten gefolgt, und damals habe ich noch öfter in meinen Feed geguckt, und ich wollte dann, dass mein Feed mal wieder irgendwie mir Sachen zeigt, die ich auch wirklich bewusst abonniert habe und wo ich nicht einfach mit Leuten in Kontakt stand in den letzten 5 Jahren, und habe mich dann hingesetzt und bin den ganzen Leuten entfolgt, weil ich das mal so auf Null setzen wollte und dann ganz bewusst irgendwie 100 Leuten folgen wollte. Das war mein Plan damals. Und das kann man durch so Analyse-Tools kann man das irgendwie, das hat eine Agentur, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, hat das bei mir gemacht und mir das dann gezeigt. Hat Instagram das so als Follow-Unfollow-Event kategorisiert. Mhm. Anscheinend. Und das war der Moment, an dem ich keine Follower mehr bekommen habe. Also ich konnte machen, was ich wollte. Nach 2016, also die letzten 8 Jahre im Grunde, habe ich dieselbe Followerzahl. Da passiert auch nichts. Ich komme mal 2.000 hoch, dann komme ich wieder 1.500 runter. Das spielt sich alles irgendwo im Bereich 60.000 bis 65.000 ab. Und das war relativ befreiend. Also das, bis dahin ging das relativ flott hoch so, und dann kam das, und dann war ich erst ein bisschen pissed, und dann war es wie so ein, hey, das sind immer noch 60.000, it's alright, und bei manchen Postings merke ich, dass ich immer noch eine ganz gute Reichweite dort habe. Da wächst zwar so in dem Sinne nichts mehr, aber es nimmt auch so den Druck, irgendwie performen zu wollen. So. Und deswegen lasse ich auch alles, ich mache das auch nicht weg, davon wegen, dass man nicht sieht, wie viele Likes man hat. Wenn ich da mal weniger kriege, man sieht bei meinem Account, glaube ich, ganz gut, dass ich da auch Sachen bei habe, die irgendwie 300 Likes haben. Und ein paar haben irgendwie 9000 Likes. Und das ist halt einfach das, wie das gerade ist. Und deswegen habe ich da überhaupt nicht so ein, was das Performen auf Social Media angeht, irgendwie so einen großen. Manchmal hast du klar, machst du dir Mühe mit irgendetwas und dann wird das irgendwie 200 Leuten ausgespielt. Das ist dann natürlich auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, aber für mich ist es wirklich so, dass ich das dann, ich muss was machen und das veröffentlichen und das ist dann auch schon gut und dann gucke ich da erstmal auch nicht drauf und dann fühle ich mich erstmal für einen Tag gut, dass ich was veröffentlicht habe. Und das ist mir dann auch egal, dass das Instagram ist. Also so ist es bei mir.
Ich glaube, da schützt dich aber auch ein bisschen der Fakt vor, also die Tatsache, dass du halt eben nicht nur Fotografie machst, sondern dass dieses andere Herz in deiner Brust schlägt, was ja ein Medium ist, was auf Instagram in der Form nicht so präsent stattfindet und was dich einfach, glaube ich, immer sehr deutlich spüren lässt, dass Instagram halt eben nicht das Zentrum des künstlerischen Schaffens der Welt sein muss und ist und gar nicht sein soll. Und das nicht der Maßstab ist, nach dem wir uns und unsere Kunst und alles das, was wir schaffen und kreieren, messen sollten.
Ja, sehe ich auch so.
Wunderbar. Lieber Bob, ich würde gerne noch viel länger mit dir quatschen, beziehungsweise mich von dir bequatschen lassen.
Und, ich habe dich bequatscht jetzt eine Stunde. Das darfst du auch gerne in die Beschreibung packen.
Ja, werde ich auf jeden Fall tun.
Bequatschte mich an einem Dienstagmorgen.
Genau, aber ich muss ja sagen, ich mache diesen Podcast ja auch zu einem Großteil ebenfalls auch aus Egoismus heraus, weil es mich einfach interessiert, wie Menschen denken und was sie zu erzählen haben und freue mich dann, wenn ich dann in diese Position komme, mir einfach nur mal eine Weile Meinung und ja, Leben von jemand anderem erzählen zu lassen, das spricht irgendwas in mir an und dann vergesse ich dann auch schon mal gerne, dass ich das Ding eigentlich moderieren sollte und dann werde ich einfach zum Zuhörer und dann vergehen auch mal schon mal gerne ein paar Minuten, in denen ich nichts sage, weil ich gerade mit Zuhören beschäftigt bin und finde ich aber persönlich für mich ein gutes Zeichen. Also
ja, es ist eine gute Voraussetzung für deinen
Job. Genau. Auf jeden Fall, ich muss jetzt nämlich gleich schon wieder weiter und ich will auch gar nicht mehr Zeit von dir beanspruchen. Es hat mich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gefreut, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen und ein paar Dinge über dich und alles Mögliche zu erzählen. Eine ganz, ganz andere Folge, glaube ich, als vieles erwarten, wenn sie in einen Fotopodcast reinhören. Aber genau das ist ja auch der Grund, warum ich ganz spezifisch gesagt habe, ey, mit dem Bob möchte ich gerne mal eine Runde quatschen.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr da draußen euch interessiert für das, was Bob macht, sagt oder schreibt, ich packe auf jeden Fall alles an wichtigen Links zu Website, Profil, Newsletter und so weiter und so fort unten in die Shownotes. Da kann man sich dann gerne ein bisschen durchklicken. Und auch für diejenigen vielleicht gerade, die nur den Fotokram kennen und noch gar nicht so in die literarische Welt abgetaucht sind, können das dann gerne nachholen und natürlich nächste Woche dann wieder bei mir reinhören und in der Zwischenzeit alles andere. Wie gesagt, zum Beispiel letzte Woche Folge mit dem Set-Fotografen von Euphoria, Idol und anderen HBO-Serien, auch sehr interessant und sehr spannend. Und ja, Bob, ich verabschiede mich. Es war mir ein Fest und ihr da draußen, bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.